Heute haben wir wieder viele Themen, wie zum Beispiel die aktuellen Schwankungen am Aktienmarkt. Es geht nämlich gerade rund. Dann ganz aktuell natürlich die Gold- und Silber-Thematik. Außerdem gibt's Rekordgewinne in Norwegen beim norwegischen Staatsfonds. SpaceX schluckt XAI und ist nun über eine Billion Dollar groß. Außerdem sprechen wir heute im Österreich-Blog über die krasse Turnaround-Story von AT&S. Unglaublich, was da die letzten 12 Monate eigentlich passiert ist. Und damit herzlich willkommen zur 164. Folge des Finanzen verstehen Podcasts. Heute wieder mit dabei, der Marco. Servus Marco, jetzt bist du eigentlich schon ein Gast, der fast jede Woche da ist.
Ja, nicht mal klassisch etablieren, würde ich sagen. Freue mich natürlich, wieder dabei zu sein. Finde ich heute einen sehr spannenden Podcast. Ist sehr viel Aktualität auch drinnen in verschiedenen Assets. Freue mich, ja. Let's go.
Markus, viele schwören, ja, ich schwöre auf den Kaffee, also es ist ja so mein Mittel zum Zweck und weil es mir halt einfach schmeckt. Und viele schwören aber auf Red Bull. Und Red Bull hat einen Rekord hochgemacht. Es gibt ja erst, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, seit, ich glaube, 2023 oder 2024, das erste Mal, dass Red Bull seine Zahlen veröffentlicht hat. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast damals. Es war sehr lang still drum, immer Spekulation. Mhm. Und seit, ich glaube, 23 oder 24 bringen es halt eben die Ergebnisse. Und es war, wie gesagt, ein Rekordhoch. Im Jahr 2025 hat Red Bull weltweit 14 Milliarden Dosen verkauft. Das ist schon krass und das ist ein Plus von fast 1,5 Milliarden Dosen. Also das ist ein Wahnsinn. Und da denke ich mir immer, leider nicht börsennotiert. Das wäre schon geil, oder? In Fuschelsee was zu investieren.
Ja, leider nicht börsennotiert, aber wahrscheinlich das bekannteste Unternehmen in der Welt, was aus Österreich kommt, wissen auch, glaube ich, die allerwenigsten in der Welt, dass Red Bull aus so einem kleinen Land wie Österreich kommt. Aber du hast einen interessanten Aspekt angesprochen, haben nicht berichtet. Naja, das sind wir genau beim Thema. Warum sind sie denn nicht an der Börse? Ne? Also das hat auch schon seine Vorteile. Du musst dich halt nicht berichtspflichtigen gegenüber Anlegern und das ist halt schon aus ihrer Sicht sehr angenehm. Und die fahren halt den Weg, wie sie müssen, haben auch nicht quasi den Druck von außen. Ist auch eine Möglichkeit. Und der Dietrich Mateschitz, der Mitbegründer von Red Bull, ist da immer seinen Wegstrick gegangen. Und man erkennt halt jetzt auch, dass der Sohn der Marc Mateschitz, ja, sehr viel von ihm, ja, übernommen hat, würde ich sagen, oder auch gelernt hat, wie man das jetzt sieht, und den Weg auch weitergeht. Auch wenn man immer wieder hört, dass es vielleicht ein bisschen Veränderung, ein anderer Stil ist, aber liegt doch in der Hand. Es ist zwar sein Sohn, nichtsdestotrotz hat jeder so seinen eigenen Stil, das zu führen, vielleicht auch aus der Generation heraus, dass es ein wenig jünger ist. Aber überraschend tun mich die Zahlen ehrlich gesagt nicht, Philipp. Weiß nicht, wie es dir geht, aber ich meine, ich bin jetzt da dann auch bald wieder kurz auf Urlaub und es ist egal auf der Welt, wo du hinfliegst, ein Red Bull wirst du definitiv überall bekommen, geschweige denn, es kennt auch jeder. Also da brauchen wir nicht drüber reden, ist absolut eine Weltmarke. Wäre natürlich aus unserer Sicht sehr spannend, wo die Papiere handeln würden und auch wie der Kurs dann so wäre und welche Bewertung vor allem die auch hätten und ob sie auch eine Art Dividende zahlen würden. Das ist alles so sehr viel hätte Fahrradkette, wenn es jetzt wirklich öffentlich zugänglich wäre. Aber ja, ist halt nicht der Fall.
Der Markt kriegt ja wohl immer fette Dividenden und die thailändischen Teilhaber auch. Und bei einem Umsatz von 12,2 Milliarden, also 1 Milliarde mehr als das Jahr vorher, das ist schon ein Wahnsinn. Was man aber auch nicht vergessen darf, ganz ein wichtiger Player für uns, für Österreich, weil 22.000 Jobs weltweit, das ist schon heftig, über 1 Milliarde jährlich an Steuern und Sozialabgaben für uns, für den Staat, vor ein paar Jahren, waren es sogar noch so ungefähr 1% vom BIP, ne? Das ist schon heftig. Also sind wir froh, dass wir so einen Player im Land haben, auch wenn wieder viele sagen, ja, die zahlen ja keine Steuern, aber die zahlen sehr wohl viele Abgaben, überhaupt die Mitarbeiter natürlich auch. Genauso wie der Marc Mateschitz, wenn der da, ich glaube, 600 Millionen Dividenden kriegt, dann kann er mal ein Drittel abgeben, ne? Das ist auch fein. Ja, so ist es. Ja,
der hat auch den Weg nie ins Ausland gesucht, geschweige denn hat er auch die Infrastruktur und generell generell in Österreich, aber gerade rund um dieses Gebiet Fuschelsee, Steiermark, Oberösterreich, hat sehr, sehr viel gemacht. Ich war zufällig auch letztes Jahr Fuschel am See und du spürst schon eine gewisse Art Aura dort. Ich habe dieses Red Bull Headquarter gesehen, ist natürlich ein Palast, den die da hingestellt haben. Logischerweise brauchen wir auch nicht drüber reden. Ich glaube, nichtsdestotrotz, da wurde, ohne da jetzt großartig auch irgendwie politisch oder sonst irgendwas zu werden, ich glaube, da hat der Red Bull-Konzern schon sehr, sehr viel dem Österreicher oder dem österreichischen Staat gebracht. Das kann man gar nicht wegdiskutieren, ob man jetzt Red Bull gerne trinkt oder nicht. Um das geht es jetzt eigentlich auch gar nicht, sondern es geht wirklich rein um den Wirtschaftsfaktor. Und da hat er viel gemacht. Das kannst du auch vergleichen wie mit einer Föß zum Beispiel in Linz oder so. Das sind einfach so Standorte, die sichern wirklich Arbeitsplätze in der Region, auch Infrastruktur und alles rundum und um. Das sichert jetzt runtergebrochen bis zum Fleischhocker, wie man so schön sagt, wo sich die Mitarbeiter ihre Wurstsemmeln holen, dass der auch überlebt, weil einfach so viele Mitarbeiter in der Nähe arbeiten, jetzt ganz einfach gesagt. Und es hat man auch, glaube ich, in Mattighofen ganz gut gesehen, wo KTM ist, wie es da zum Stillstand kam. Naja, ich meine, oh, das sind dann Zuliefererbetriebe in der Umgebung, auch der Wirt und alles Mögliche, was da dazu betrifft, schon einmal schnell gleich auch in der Bretouille. Und das darf man halt nie vergessen. Aber bei Red Bull mache ich mir, was das angeht, sowieso keine Sorgen. Die sind da sehr solide aufgestellt, investieren auch sehr, sehr viel und sind durch ihre unfassbare Brand Awareness, also durch diese starke Marke weltweit, allein durch die Sportvernetzung einfach ersetzt. Ja. Haben halt mit Monster einen Wortspiel Monster Konkurrenten, aber nichtsdestotrotz ein Player, der nicht wegzudenken ist.
Und wir zwar als Formel-1-Fans sehen wir ja die ganze Zeit Red Bull überall, also das ist ja, was ich so arg finde, aber du sagst Brand, das ist halt schon ein wichtiges Aushängeschild für Österreich und auf der anderen Seite, weil du vorher gesagt hast, der hat schon für die Region viel gemacht, jawohl, stimmt wirklich, weil ich kenne nämlich jemanden, bei dem hat er dann die Pflastersteine und so für die Einfahrt und so gezahlt, ne? Und teilweise hat er, also damals der Dietrich Mateschitz noch, also der hat wirklich in der Region geschaut, dass das schön ausschaut, weil halt er wollte, dass noch viel Leute hinkommen, wegen einem Red Bull-Ring etc., wobei da ist ja wohl wieder ein Stückchen weg, aber trotzdem, dass einfach die Region rund um Atom schön ist und das ist echt cool. Also, ja.
Ja, aber da hast du ja was Wichtiges angesprochen, der Red Bull-Ring, den hat er ja auch wiederbelebt quasi und gleichzeitig die Region wiederbelebt. Das ist jetzt nicht Spielball, das ist jetzt nicht der Nabel der Welt, sagen wir mal so, aber einmal im Jahr ist es tatsächlich eine Art Nabel der Welt und warum ist das so? Das kannst du Red Bull verdanken. Ja? Und das ist unabhängig davon, ob die dort erfolgreich sind oder nicht, wenn sie dort im Kreis fahren, sondern da geht es mehr darum, dass einfach dieser A1-Ring, wie er damals geheißen hat, einfach neu aufgebaut worden ist, eben durch Red Bull und deswegen auch Red Bull Ring heißt und die Umgebung auch sehr, sehr belebt wurde. Und ich glaube, das sind in der Region auch sehr, sehr viel dankbar. Aber abschließend, ich glaube, es wäre schon spannend, wenn es natürlich an der Börse wäre für uns Privatanleger. Also das würde ich sehr spannend finden, könnte es mir wahrscheinlich auch nicht verkleifen, so einen Player in mein persönliches Depot zu holen. Also da hätte ich einen leichten Homebuyer, muss ich zugeben.
Also falls der Marc zuhört, gell, Marc Mateschitz, Börsennotierung, wir kaufen auf jeden Fall.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der uns zuhört.
Ja, aber ganz klar.
Wenn uns jemand fragt, wie wir selbst investieren, Sunrise Capital gehört dazu. Und weil viele wissen wollten, was steckt eigentlich dahinter, erklärt uns das heute Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Sunrise ist Anlegen für Sparer. Wir halten die Dinge ganz einfach, damit der wenig involvierte Privatanleger erfolgreich anlegen kann. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können. Wir strecken in unserer App eine unsichtbare Hand aus, die helfen soll, dass der Anleger die für ihn richtigen Dinge tut und damit langfristig erfolgreich anlegen kann.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise sehr gerne weiterempfehlen. Und wenn du jetzt mit Sunrise starten möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben geschenkt. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Zurück zum Podcast.
Markus, wenn wir schon drüber reden, Börsennotierung, Aktienmarkt, es gibt extrem viel Schwankungen aktuell. Also das aktuelle Jahr fängt ja turbulent an, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, also wir haben jetzt noch nicht sonderlich viele Folgen gedreht dieses Jahr. Wir sind jetzt eigentlich erst Anfang Februar, aber wenn wir jetzt dann gleich eintauchen und einmal diese Volatilität in den Vordergrund stellen, haben wir uns jetzt einmal überlegt, machen wir mal wirklich aktuelle Geschichten auch, also wirklich, wirklich aktuelle Marktphasen auch. Und Volatilität ist gerade das Stichwort, weil es bewegt sich einfach der Markt so intensiv aus den verschiedensten Gründen heraus. Also das Jahr ist wirklich jetzt, könnte man sagen, ein Monat alt, gut, ein bisschen mehr. Und man sieht einfach, der Markt ist bei weitem kein Selbstläufer mehr. Es geht immer auf, ab, ein bisschen wie auf einer Achterbahn. Es gibt viele, vor allem jetzt, wenn wir über Einzelaktien reden, unfassbare Steigerungen, aber auch sehr, sehr starke Einbrüche. Und ich habe mir da ein bisschen die Mühe gemacht und die ein oder anderen Werte rausgesucht und bitte zu bedenken an alle Hörer. ich rede jetzt eigentlich von der Monatsperformance, weil Year-to-Date bedeutet nichts anderes seit 1.1.26. Das ist immer so ein schöner Stichtag, wo man immer sagt, ja, okay, wie war's da? Neues Jahr, neues Glück. Und die Year-to-Date-Performance habe ich mir jetzt ein paar rausgezuckt. Philipp, ich bitte dich vielleicht hast du es dir nicht vorher angeschaut, ich weiß es nicht. Ich habe mir ein paar Werte rausgezuckt. Deine grobe Einschätzung hätte ich jetzt schon ganz gerne. Und zwar, was glaubst denn du? Fangen wir mal an mit PayPal in Amerika. Was denkst du, was ist die Year-to-Date?
Das Einzige, was ich leider mitgekriegt habe jetzt in deiner Runde, was du wahrscheinlich ansprechen wirst, ist wahrscheinlich PayPal. Habe ich aber auch nur gestern mitgekriegt, dass so -20% gestern passiert ist, weil die Zahlen nicht gut waren. Aber Year-to-Date, ja, wenn es -20% gestern war, und vielleicht, ich würde sagen, was sind -18%, keine Ahnung, sowas in die Richtung.
Ja, man würde ja denken, die -20% sind ja schon der Hammer, was sie auch sind tatsächlich. Aber da gab es, als ob das nicht schon reichen würde, sind es tatsächlich -28%. Und knapp -30% ist schon heftig für einen Monat. Und
das ist mehr wie ein Drittel, ist jetzt, mehr wie ein Viertel vom Unternehmen. Das ist halt schon krass.
Genau, und wir reden jetzt ja nicht von irgendeinem Meme-Stock oder so, da ist schon was dahinter auch. Und kein kleiner Player eigentlich. Aber auch noch andere Kaliber im Boot. Also Salesforce, den einen oder anderen wird es was sagen. Was glaubst du, Philipp?
Hast du jetzt eigentlich nur Minus rausgesucht oder irgendwas Positives?
Das sage ich dir dann. Okay. Wir haben vielleicht auch Plus dabei, aber okay. Vielleicht ist ja Salesforce einer davon. Ich weiß nicht.
Das ist jetzt trotzdem -10% einfach mal so.
Ja, -10%. Ja, ist ähnlich wie PayPal, -24%. Wahnsinn eigentlich, ein etablierter Player. Muss aber auch ergänzend sagen, es sind auch Earning-Zeiten. Es kommen eben wie bei PayPal die -20%, die knallen schon drauf. Nichtsdestotrotz,
ja, 20 ist schon krass,
Minus ist ne? Minus. Na, Mann, wir reden von einem Monat.
Du hast so 3-5% Minus in vielen Earnings, aber -20% ist halt schon krass.
Ja, es ist wirklich heftig, wirklich heftig. Was sagst du zu AT&S? Ich meine, du hast das im Vorspann gesagt, jetzt vielleicht ein Player, der im Plus sein könnte.
Das weiß ich, der ist im Plus, nämlich über 14%. Und das ist halt auch das andere Extrem. Also das ist ja wirklich ein absoluter Wahnsinn. Das schauen wir uns dann halt eben im Österreich-Block noch an. Also das ist ja fantastisch.
Na, Halleluja. Ne? Wir müssen nicht mal über den Teller anschauen. Ein österreichisches Unternehmen, 42% Plus innerhalb von einem Monat. Also Halleluja. In die positive Tendenz. Aber gehen wir es noch durch. Ich habe dich jetzt eh viel gefragt. Coinbase, wir wissen, Kryptobörse, also Kryptomarkt, Anfang an Bitcoin, performt jetzt nicht so gut. Auch Coinbase über 20% im Minus. Andere Player, spannenderweise, auch wenn man nach Deutschland schaut, Siemens Energy, der ein oder andere wird es auch kennen, ist auch massiv gestiegen letztes Jahr. Und das ist ja spannend zu beobachten. Da sind ja Werte dabei wie Siemens Energy. Letztes Jahr haben die schon eine unfassbare Performance hingelegt, im dreistelligen Bereich wohlgemerkt. Also wirklich massiv gestiegen und die haben jetzt schon wieder eine Performance von 26% plus in einem Monat. Also absoluter Wahnsinn. Können aber auch zu Big Tech schauen und bei Big Tech ist die Volatilität im Verhältnis auch ziemlich groß. Eine Alphabet, mittlerweile die Nummer 2 in der Riege, hinter noch Nvidia, satte 10% im Plus in einem Monat. Ist auch im Verhältnis zu den vorher genannten vielleicht weniger, aber Alphabet ist ein absoluter Bringer, wenn man das so schön sagen kann. Also gerade
von 100 Milliarden plus, ne?
Das ist da reden wir schon, wenn die 10% zulegen, dann legen die ein Market Cap nach, da ist einmal ein paar Mal der ATX einpackt. So leider muss man das auch sagen. Also dass die Zuhörer auch verstehen, in welcher Größenordnung wir da sprechen. Was wollen wir eigentlich damit sagen? Es ist unfassbar, wie die Volatilität anzieht und der VIX-Indikator, das ist so ein, könnte man sagen, ein Instrument, wo man relativ leicht ablesen kann, wie es denn mit der Volatilität ausschaut. Und der springt meistens immer stark nach oben, wenn eben die Volatilität anfängt zu steigen, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt ja immer wieder verschiedenste Gründe an der Börse, warum eine starke Volatilität zustande kommt. Nur der VIX-Indikator zeigt dann immer an, wenn der jetzt steigt, und der ist auch im Jänner schon ein paar Mal ausbrochen, eben für über 20% nach oben, und das zeigt halt schon massiv, was da für Volatilität an einzelnen Tagen teilweise drinnen ist. Und das kannst du eigentlich weiterziehen über viele Asset-Klassen. Wir hatten ja letztes Mal im Gespräch auch schon Gold und Silber. Da haben wir ja gesagt, boah, $5,000 geknackt. Absoluter Wahnsinn nach oben. Gold, naja, was haben wir jetzt gehabt? Wir waren drüber. Dann gab es den massiven Einbruch an einem Tag. Wir sind da um über 10% runter, Silber sogar über 30%, das muss man sich erst einmal vorstellen. Und mittlerweile, wir reden da von ein paar Tagen, mittlerweile ist Gold schon wieder über $5,000. So, und diese unfassbare Volatilität, selbst bei Edelmetallen, die normal eher ruhiger handeln, aber auch da ist jetzt ein Hype drinnen. Und abschließend könnte man auch sagen, Kryptowährungen ist jetzt nichts Neues, aber auch die haben sich weiterhin nach unten entwickelt, hatten letztes Jahr schon ein semi-gutes Jahr, sind jetzt schon wieder nach unten, also auch Bitcoin mittlerweile über 15% im Minus year to date. Solana, ein Coin dahinter, könnte man sagen, hat auf year to date Basis auch schon über minus 20%. Und die haben auf Einjahresbasis sogar schon 60%. Also das ist schon, wow, also da kannst du dich so dermaßen verbrennen oder eben in die andere Richtung dermaßen Rendite erzielen, das ist schon, also das geht schon in eine Richtung, wo man sich echt überlegen muss, wo sollte das eigentlich hinführen? Na? Also woran glaubst du, liegt es allgemein? Also jetzt gar nicht vielleicht auch bezogen nur am Kryptomarkt oder am Edelmetallmarkt, woran liegt es, dass einfach alle Assets so starke Schwankungen haben?
Ich glaube, dass das trotzdem diese aktuelle Unsicherheit weltweit nach wie vor noch ist. Ne? Bei Edelmetall ist es ja meistens so, dass das ja der angepriesene Krisenschutz ist. Ne? Haben wir dann aber zeitgleich zu dieser Krise das erste Mal über $5,000, ich glaube über 5.500 war, glaube ich, sogar das Maximum, ist mir nicht täuscht, bei Gold jetzt. Und dann haben wir viele wieder verkauft, ne? Weil es sind ja viele Leute drin im Markt, die nicht unbedingt jetzt Gold kaufen, um das länger zu halten oder halt jedes Jahr vielleicht kaufen, sondern die halt einfach dem Hype mitgefolgt sind. Und weil du vorher gesagt hast, dass es runtergegangen, ich habe mir das jetzt angeschaut, gell? Das ist ja irre. Das war ja zu Spitzenzeiten. Es ist ja Gold, Silber, Platin, die sind ja alle richtig abgegangen eigentlich, ne? Und zu Spitzenzeiten, wo dieser Crash, kann man fast sagen, passiert ist, bei den Edelmetallen, ist es um minus 30% runtergegangen. Also Silber war der höchste mit minus 30 und Gold war, glaube ich, minus 15 oder sowas. Und jetzt die ganzen Assetklassen, also Gold, Silber, Platin und Palladium, haben in dieser Zeit $7 Billionen vernichtet. 7 Billionen, gell? Und um das jetzt noch begreifbarer zu machen, weil das ist halt auch eine Zahl, was man nicht greifbar machen kann, könnte man sagen, man könnte ein Unternehmen betreiben, 19.000 Jahre lang, also ein paar Generationen lang, und könnte jeden Tag 1 Million Verlust machen. Und hättest die 7 Billionen erst nach 19.000 Jahren, hättest du die verbraucht. So viel ist das. Also, das ist, und das innerhalb von ein paar Stunden vernichtet. Das ist absolut krass.
Aber hast du das Gefühl, dass wir immer abgestumpfter werden? Weil du hast das jetzt gut beschrieben mit der Summe. Aber am Ende irgendwie wirkt, ja, es ist dann immer so ein kurzes Raunen, aber irgendwie greifbar ist es nicht mehr von den Summen her.
Na, das ist irre. Was man halt auch nicht vergessen darf, diese 5000er Marke, die historische Marke, erstmals, ne, das haben sie ja medial natürlich voll gepusht, ne, ist eh klar. Erstmals Gold auf 5000 und Silber auf, weiß nicht, was da jetzt genau war. Und deswegen ist halt sehr viel spekulative Money in den Markt reingeflossen, weil es beim Bitcoin immer genau das Gleiche. Aber was passiert, wenn wieder 100.000 steht? Da werden wieder viele kommen, die was jetzt nicht kaufen. Ne? Und das ist immer so, weil die Medien das natürlich genau dann pushen. Was pushen sie? Ein neues Rekordhoch oder ein voller Einbruch. Ne? Und das haben wir jetzt gerade beides gehabt. Also das ist jetzt gerade medial natürlich auch extrem gepusht, in beide Richtungen.
Ja, absolut. Das hat sich auch über die Monate und Wochen jetzt aufgebaut. Also das war schon sehr medial vertreten, diese Thematik. Und bei Silber war es auch diese magische Marke, glaube ich, von 100, die da irgendwie immer wieder genannt wurde und wo es auch drüber ging. Aber ich habe sie auch im letzten Podcast schon beschrieben, glaube ich. Die rennen dir wirklich die Bude ein und kaufen wie verrückte Leute. Diese klassische FOMO einfach. Die Leute haben wirklich Angst, ein Trend oder sonst irgendwie ein Ereignis zu verpassen. Das ist wirklich oftmals so der Fall. Und das zieht sich über alle Asset-Klassen. Also jetzt ist der Bitcoin wieder unten zum Beispiel auch, wird ein bisschen tot gesagt, wieder nicht. Aber du merkst schon, dass die Skepsis ist enorm wieder da. Du hast den Fear and Greed Index angesprochen. Den kannst du auch für den Aktienmarkt heranziehen. Aber ist ja jetzt gerade auch wieder unterirdisch bei Bitcoin, also unter 20, glaube ich, da machen sich eigentlich alle wieder in die Hose gerade. Und dann, wenn es wieder ansteigt, sollte wieder mal irgendwie in Richtung neues Allzeit hochgehen, Bitcoin, ja, dann sind sie alle wieder da. Und dann rennen sie dem allen wieder hinterher, dann kostet Bitcoin mehr als das Doppelte, also Gefühl von heute, oder kommt in die Richtung, er hat ja schon extrem nachlassen. Und da wollen sie es dann nimmer verpassen. obwohl da einfach viel weniger Rendite da ist, als wenn sie es sich heute holen würden. Das gilt auch für Gold und Silber vor 2, 3, 4, 5 Jahren. Das gilt für Aktien vor 3, 3, 4, 5 Jahren. Das kannst du durchziehen. Ne? Das gilt allgemein fürs Investieren meiner Meinung nach. Das sage ich, warte und warte auf den besseren Einstiegszeitpunkt bei meinem ETF. Und dann am Ende rennt dir das davon und dann sagst du, ja, bevor ich jetzt gar nicht drin bin, gehe ich rein, was auch okay ist, aber du hättest halt schon viel früher einsteigen können mit einer, in der Regel einer besseren Rendite. Warum haben wir das eben heute reingenommen? Wir wollten es eigentlich einmal ein bisschen verdeutlichen, auch aus einer psychologischen Sicht, was das mit einem machen kann, weil eigentlich ist es schon ein Prozess, mit dem jeder umgehen muss und verarbeiten muss. Wenn ich jetzt ein reiner ETF-Sparer bin, sage ich, ja, passt, der schwankt auch, aber es ist sehr entspannt wahrscheinlich beim Schwanken. Das ist aussetzbar, kriege ich halt ein paar günstigere Anteile, dann sind sie halt wieder ein bisschen teurer und so ist das Gefühl, die Gefühlsmengenlage dann wahrscheinlich. Bei Einzelaktien schaut, brennt dann aber schon mehr der Hut. Wenn ich das jetzt beschrieben habe, und das war halt nur ein Teil, ich habe mir halt jetzt nur ein paar rausgesucht, die wahrscheinlich die meisten Zuhörer hier kennen, und die gibt es ja noch viel, viel mehr und viel, viel drastischere Beispiele. Und dann möchte ich die Leute halt schon sehen, wenn sie mit dem Investieren starten. Und dann kriegen sie halt so eine Klatsche, weil die Earnings eben schlecht ausgefallen sind. Also ich habe jetzt zum Beispiel Novo Nordisk gar nicht erwähnt, weil das ist irgendwie so, da tue ich wahrscheinlich vielen Hörern weh, weil da echt viele, glaube ich, eingestiegen sind aus dem Gefühl, weil ich höre da immer echt sehr, sehr viel. Und die kriegen eine Klatsche nach der anderen. Die haben schon wieder eine Klatsche gekriegt, die haben die Earnings, wurden auch schon wieder, ja, ist auch schon wieder der Umsatzrückgang und was weiß ich. Also der Kurs ist schon mal wieder einbrochen und ich will ja gar nicht zu viel eingehen drauf, aber das sind so Sachen, damit muss man dann umgehen. Man muss sich auch überlegen, in was investiere ich dann wirklich. Und klar ist es nach oben dann auch schön, wenn das mal ausbricht. Also weil jeder, der AT&S hat und einfach 42% in den letzten 4 Wochen gemacht hat, ja, herzlichen Glückwunsch. Alles wunderbar. Da ist halt auch immer dann die Frage, wie weit kann sowas gehen? Da muss man dann wieder sich anders damit beschäftigen. Aber bei Einzelaktien ist es dann schon kritisch mit der Volatilität. Und da kommt dann die Emotion schon irgendwann rein oder die Psychologie, wie gehe ich mit Verlusten um oder wie gehe ich mit hohen Gewinnen um? Und ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, Philipp. Also kannst du quasi das so kurz beschreiben, wie du sagst, okay, wenn mir das jetzt negativ davonrennt, wie gehe ich damit um? Oder wie gehe ich mit hohen Gewinnen um? Was mache ich da eigentlich? Lass du die dann einfach laufen?
Kommt immer ganz drauf an, was es für ein Produkt, also was für eine Aktie oder was für ein Produkt es ist, ob es jetzt ein ETF ist oder ein Fonds. Bei den ETFs und Fonds natürlich lass es laufen, weil macht überhaupt keinen Sinn. Bei Aktien oder eigentlich in meinem Fall eher bei Bitcoin. Letztes Jahr habe ich doch das ein oder andere Mal ein bisschen rausgeschichtet. Jetzt im Nachhinein natürlich klug, wenn ich jetzt die Kurse anschaue. In 10 Jahren vielleicht nicht so klug, aber ich habe ja den Sparplan trotzdem weiterlaufen und kaufe jetzt wieder für 60.000 Euro oder für 70.000 so vom Kurs her. Aber ich habe schon ein bisschen was rausgenommen und umgeschichtet in die unter anderem sicheren Sachen. Und deswegen habe ich es nämlich nebenbei jetzt extra aufgemacht. Stand heute, wo wir aufnehmen, Mittwoch am 4.2., habe ich 4,8% im Gesamtdepot plus gemacht, obwohl ich eigentlich nicht wirklich was mache. Das sind hauptsächlich meine ETFs und der Sunrise Capital Fonds und okay, ein paar Einzeltitel habe ich, aber das sind 5 Stück oder 6. Dabei ist halt Google, die habe ich ja schon gut performt, das ist klar, so Alphabet und der ein oder andere Titel. Aber grundsätzlich extrem fades Depot, ne? Also ich mache nicht viel anders als sonst. Ich habe jetzt nichts irgendwie gekauft oder irgendwas, wo ich sage, mit dem wollte ich jetzt im ersten Monat richtig performen, sondern ich habe einfach mitverdient in der Weltwirtschaft, so wie wir es eh immer sagen. Das wäre jetzt eigentlich eine gute Überleitung, Markus, zu etwas, zu einem Thema, was extrem gut funktioniert, schon seit vielen Jahren. Und diese Widrigkeiten, die wir jetzt gerade haben auf der Welt, komplett trotzt. Und ich meine, den norwegischen Staatsfonds, die haben nämlich reported, ganz frisch, ganz aktuell, ist noch fast noch warm, flatter frisch, 206 Milliarden Euro Gewinn letztes Jahr. Und die haben nur 5,5 Millionen Einwohner, gell? Darfst nicht vergessen, die sind halb so groß wie wir und haben 206 Milliarden Gewinn gemacht. Das ist ja unglaublich, oder?
Ja, Norweger müsste es sein. Ich glaube, ja. Der norwegische Staat, der schlaft mindestens genauso entspannt wie du mit deinem Sunrise Depot. Also der hat null Stress, was das angeht. Aber der macht halt viel richtig. Wir haben diese berühmten norwegischen Staatsfonds, möchte ich sagen. Den haben wir jetzt echt schon oft auch im Podcast gehabt. Aber man muss einfach sagen, es ist halt, man könnte es als Nonplusultra bezeichnen. Die haben sich das mühseligst aufgebaut. Klar, brauchen wir nicht reden. Reiches Land von Haus aus mit Öl, Gas. Wir wissen um Norwegen Bescheid. Nichtsdestotrotz, sie haben es halt genutzt. Man kann es halt auch nicht nutzen. Ne?
Österreich sagst, okay, Anna, wer, mit was du gestartet hast, mit was für ein, also mit was für ein Geld. Ne? Es funktioniert, das ist das.
Ja, und es ist ja auch irgendwie gut übergeschiftet worden. Die Einnahmen von Öl und Gas wurden halt jetzt da in dem Fall jetzt nicht in Krieg irgendwie oder so blöd jetzt ganz negativ gesagt investiert, sondern eben in die eigene Bevölkerung beziehungsweise in einen Staatsfonds, wo ich auch noch sagen kann, in was ich investieren möchte oder was ich pushen möchte. Da gibt es ja auch ganz klare Richtlinien. Und das sind natürlich ganz andere Summen. Da sind wir wieder da. Das können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen. Aber in dem Fall ist es halt sehr positiv, was man sich nicht vorstellen kann. Und als Norweger müsste ich jetzt im Gesundheits-, im Sozialsystem, aber gerade auch im Pensionssystem, da schlafe ich ganz ruhig. Da brauche ich überhaupt nichts zum Einschlafen, wie ein Baby. Und das ist halt der Punkt. Und das ist halt schade in Österreich. Wir zählen, das wollte ich sagen, wir zählen eigentlich noch immer zu den reichsten Ländern der Erde. Es ist ja nicht so, dass, klar, wir wissen um den Staatshaushalt gerade Bescheid etc., das ist nichts Neues, aber nichtsdestotrotz, gerade in der Vergangenheit wäre da halt viel, viel möglich gewesen. Ja? Schade.
Und was heißt Vergangenheit? Man muss ja sagen, der norwegische Staatsfonds, der ist ja nicht vor 2-3 Jahren aufgelegt worden, sondern seit 1998, also das ist schon eine schöne Zeit, das sind bald 30 Jahre. Ne? Und das ist ja kontinuierlich. Das heißt, die mit Öl gestartet. Und ich habe mir das jetzt natürlich angeschaut, weil es ist einfach das Vehikel, auf das man eigentlich schauen sollte und das einfach nachmachen würde. Das wäre am sinnvollsten. Seit Auflage haben es, also seit 1998, haben es 475 Milliarden Euro aus Ölgewinnen dort reingefügt. Das ist verdammt viel. Aber 1,2 Billionen Wertsteigerung nur durch Investitionen. Das heißt, aufgrund dieser langen Zeit, jetzt aktuell sind es fast 2 Billionen Euro im Volumen drin und davon 1,2 Billionen Wertsteigerung, weil sie in über 7000 Firmen weltweit investiert sind. Und das sind nicht irgendwelche Firmen, sondern den norwegischen Staatsfonds, also dem norwegischen Staat, kannst du sagen, den Bürgern gehört 1,2% von Nvidia. Das klingt jetzt irgendwie wenig, aber wenn man das umrechnet auf die Market Cap, sind das ein paar hundert Milliarden und das ist halt krass, ne? Genauso wie 1,2% von Apple, 1,3% von Microsoft und sogar in Österreich 4% von Do & Co. Das heißt, bei jedem von unseren haben wir vorgeredet, Formel 1, Do & Co. ist einer der größten Partner von der Formel 1 für die Verpflegung. Da schneiden die Norweger mit. Das heißt, eigentlich zahlen die Verpflegung oder profitieren die von der Verpflegung von Do & Co. bei jedem Formel-1-Rennen. Ne? Genauso wie 2,7% von der Wienerberger oder 2,5% von der Barwag. Das gehört den Norwegern. Das ist echt ein Wahnsinn. Das ist ein Vehikel für die Ewigkeit. Und ich werde schon vorher angesprochen, 5,5 Millionen Einwohner haben die. Und rein rechnerisch, weil das kann man schon runterbrechen, hätte jeder von diesen Einwohnern, wurscht, ob es ein Baby ist oder Pensionist, ca. 330.000 Euro an Vermögen. Wenn man das auf Österreich umlegen würde, sind wir wahrscheinlich Minus, ne? Also bin ich mir ziemlich sicher, weil wir haben ja kein Vehikel, was irgendwie das so in diese Höhen pusht. Und das ist eigentlich echt schade, weil wir haben ja eigentlich die ÖBAG. Grundsätzlich wäre die ÖBAG ja so ein Vehikel, wo du sagen könntest, das könnte funktionieren, aber wie groß ist das Portfolio, wenn man anschaut, 30 Milliarden. Also das ist ja überhaupt nichts, ne? Und es sind ja nur 5 börsennotierte österreichische Unternehmen drin, OMV, Verbund und so weiter, was ja super ist, aber es gibt halt nicht mehr, ne? Und dann ist Casinos Austria, ist in die BIC, also die Bundesimmobiliengesellschaft und was und was noch alles, verschiedene Sachen, aber das ist halt keine weltweite Wertschöpfung, das ist halt das Schade dran, weil wir sehen es ja, es ist ja bewiesen, ne, dass es funktioniert und Norwegen macht es vor und das ist halt einfach schade, dass wir da einfach nicht weiterdenken. Das wäre echt eine super Sache für uns alle, aber so weit denken hat man leider nicht.
Ja, das Einzige, was positiv ist bei der ÖBAG, die Dividendenausschüttung, was quasi an den Staat geht, mit dem man umgehen kann. Was ich halt schade.
Stützen oder stoppen, ja, das Problem.
Ja, genau, da kommt dann quasi Geld rein, was für sowas verwendet wird. Aber klar, ich muss, glaube ich, auch dazu sagen, eine ÖBAG, um niemanden da jetzt nahe treten zu wollen. Ich habe das Gefühl, das hat überhaupt nichts damit zu tun, was der norwegische Staatsfonds macht. Ich habe mehr das Gefühl, das geht in die Richtung, ich möchte einen Sitz haben, ich möchte eine Macht haben über das Unternehmen. Dementsprechend habe ich ja gewisse Anteile von dem Unternehmen. Weil von was reden wir da? Wir reden von rein österreichischen Unternehmen. Da geht es um null Diversifikation. Wir reden auch von keinem Wachstumsunternehmen. Wir reden da einfach nur von, ich sitze da drinnen eine halbe Ewigkeit, kriege halt meine Dividende ausgeschüttet, rede ein bisschen mit und das war's. Und da sind wir weit entfernt von irgendwie Weltportfolio, geschweige denn irgendwie ein Interesse, das als irgendwie als Fonds anzusehen oder also wirklich da zu investieren auch drinnen. Und daraus folgend auch ein gutes Portfolio aufzubauen und im Endeffekt dann auch wieder das der Bevölkerung rückfließen zu lassen über Umwege. Aber so ist das halt einfach nicht gedacht und dementsprechend ist es auch schwerer Vergleich. Und wenn du dir halt die Zahlen in Norwegen anschaust, das ist schon beneidenswert, muss man sagen, weil diese großen Summen, die sind eben nicht von gestern, von heute auf gestern entstanden oder von gestern auf heute, so heißt es richtig, sondern das ist eigentlich der Punkt, diese Langfristigkeit, wie sich es bei uns allen einzelnen Privatanlegern, bei unserem ETF-Sparplan etc. über die 30, 40 Jahre auszahlt, ist halt beim Staatsfonds dasselbe, nur halt mit einer ganz anderen Summe. Und der Vorteil ist halt, bei diesen Machtpositionen, die können halt schon sagen, ja, dann gehe ich halt dort raus und dann gehe ich halt da rein und das sind halt einfach andere Summen. Ich glaube schon, dass das einen riesen Mehrwert haben kann, weil wenn sich ein Norweger sogar österreichische Aktien reinholt, jetzt nichts gegen österreichische Aktien oder Unternehmen, die sind super. Ich meine eben in der eingehend, die schauen wirklich auf eine starke Diversifikation. Und du hast das ja aufgezählt. Ich meine, wir reden hier von BAWAG, Wienerberger und Do & Co. Die drei haben genau ungefähr so viel gemein wie ein Fußballer und ein Skifahrer von den einzelnen Unternehmen her, also null. Die sind so diversifiziert, sogar in Österreich quasi aufgestellt, dass sich die da echt Gedanken machen und das wirklich als Portfolio sehen. Und ja, du hast es eh gesagt, 330.000 Euro pro Norweger, naja, da musst du echt ein Kompliment an die schicken, die das über Jahre aufgebaut haben. Und gerade letzter Punkt zu dem Thema, meiner Meinung ist dazu, du hast gesagt, das rennt 30 Jahre lang. So, da muss ja irgendwann einmal einer draufgekommen sein und gesagt haben, das machen wir. Und da wird es auch Regierungswechsel etc. gegeben haben. Da finde ich nur sehr spannend, dass das einfach sehr durchgezogen wurde. Dass da keiner gesagt hat, das ist der Urblödsinn, bitte können wir das wieder kappen oder so. Natürlich jetzt, da sitzt wirklich jeder Blinde, glaube ich, dass das ein Erfolg ist. Aber dass man das auch stringent wirklich durchzieht und sagt, yeah, das zahlt sich aus, da bleiben wir dran. Egal über alle Parteien drüber hinweg, es ist ein Erfolgsmodell, da halten wir dran fest und da können wir auch die Bevölkerung damit quasi über Umwege versorgen. Und das funktioniert. Und bei uns hast du ja das Gefühl, selbst wenn sich was ändern würde, kommt ja dann in der nächsten Legislaturperiode, also die nächsten Wahlen, dahinter steht schon der nächste und der haut es wieder zusammen. Also das ist ja, selbst wenn sich da was ändern würde, das hat alles irgendwie nicht Hand und Fuß. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten stört. Nicht, dass nicht nur was nichts weitergeht quasi, sondern dass da auch, selbst wenn was passiert, das wird entweder in so einem Fleckerlteppich oder es wird was aufgebaut, was in der Folge dann wieder zerstört wird. Und so, das ist auch, ich kann nicht eine Pflanze anfangen zu gießen, die wächst langsam und dann steige ich, der nächste steigt irgendwann drauf. Na toll, und dann kann ich wieder von vorne anfangen. Das meine ich damit, ja, ohne da jetzt weiter auszuschweifen. Aber das ist, glaube ich, das Ergebnis in Österreich oder die Quintessenz draus und da kannst du eigentlich nur, ja, die Kaffeesudlerei an dem Ganzen ist, am Ende kannst du nur hoffen, aber es wird sich zumindest kurz- bis mittelfristig einfach nichts ändern.
Es ist halt in Norwegen so, dass das schon ausgegliedert ist. Ne? Das heißt, dass Experten verwalten das, was erst vollkommenen Sinn macht. Und bei uns, wenn man die ÖBAG anschaut, ist ja teilweise politisch das ganze Vehikel bis zu einem gewissen Grad. Und da fängt es ja an, so wie du sagst. Natürlich könnten die Norweger theoretisch oder hätten es auch ändern können, das Gesetz und sagen, die nächste Regierung, das ist ein Schatz, das kommt wieder weg, ja, das ist vollkommen richtig. Aber die haben halt dann, so wie du sagst, die haben es gecheckt, das funktioniert. Und das liegt ja vor unserer Nase und das ist das, was halt so unverständlich ist. Das liegt vor unserer Nase und wir kriegen es einfach nicht zusammen. Weil man sieht ja, das sieht ja jeder Blinde, dass es funktioniert. Aber ja, das ist ja. Gehen wir lieber weiter zu einem anderen Thema, du musst da noch weiter verstricken. Es gibt Neuigkeiten bei Trade Republic, Markus. Und zwar, die stehen anscheinend, wenn man so gewisse News liest, vor einem Umbau. Es ist nämlich von der BaFin zugelassen worden, dass sie jetzt einen Betrieb eines multilateralen Handelssystems bekommen haben, also die Zusage oder halt die Bestätigung. Möglicherweise baut jetzt Trade Republic wie Scalable zum Beispiel am eigenen Handelssystem. Hintergrund ist wahrscheinlich, weil es ist ja dieses Verbot vom Payment for Order Flow, das tritt ja jetzt mit Juni 2026 komplett in Kraft. Heißt, diese Rückvergütung, was eben Trade Republic und Neobroker gekriegt haben, das ist jetzt von der EU verboten worden. Wir haben eh schon mehrmals darüber geredet, in der Folge 152 zum Beispiel haben wir über das Thema genauer geredet, mit Matthias, glaube ich, war das, oder mit Markus, das weiß ich gar nicht, ich glaube mit Matthias. Und um damit, es war ja die These damals in der Folge 152, es gibt nicht viele Optionen, was jetzt die Neobroker machen können. Entweder sie bauen ihr eigenes Handelssystem, sie steigen in ein bestehendes ein, oder sie erhöhen die Gebühren für die User, ne, oder für die Kunden. Und natürlich kann man Gebühren erhöhen auch nie ausschließen, das ist ja vollkommen klar, aber so bauen sie jetzt anscheinend, oder ist das Ziel, dass sie ein eigenes System bauen, mit dem sie dann eben genau dieses Payment-for-Order-Flow kompensieren können. Und wir haben ja auch schon darüber geredet, dass das eigentlich dem Kunden oder für, keine unbedingt logische Schlussfolgerung ist, dass sie das verboten haben, die EU, weil das hat ja uns als Kunden einen Vorteil gebracht, ne, bis zu einem gewissen Grad. Aber ja, wir wissen eh, Markus, wie es leider oft funktioniert. Wir haben schon den einen oder anderen immer mit Leuten geredet, die auch in der EU was mitgeredet haben und sich sehr gut auskennen. Und das ist halt auch gleich wie bei uns, es geht halt einfach nichts weiter. Da sitzen ein Haufen Leute am Tisch und irgendwie wird halt nichts weitergebracht. Das ist halt leider schade drum. Aber ja.
Ja, und du siehst, der Broker muss sich auch damit auseinandersetzen am Ende, weil wenn die Regularien da sind, beziehungsweise Gesetzesänderungen stattfinden, dann musst du die halt umsetzen, ob du willst oder nicht. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, können wir eh nicht bewerten. Wir müssen es nehmen, wie es ist, auch für den Endkunden, also auch für die Community, auch für uns persönlich selber. Es wird sich was ändern. Ist halt schwer zu sagen, in welche Richtung es jetzt noch geht, aber es ist schon mal ein guter Punkt, dass die Broker das jetzt nicht irgendwie dann an Kunden direkt gleich abwälzen, sondern vielleicht sich dann doch Gedanken machen, wie könnten wir das schaffen, dass wir weiterhin auf dem Gebührenlevel auch bleiben, wo wir jetzt sind. Und ich glaube, dass das ein sehr heißes Thema intern ist bei Brokern, braucht man nicht drüber reden, natürlich wird das nach außen nicht kommuniziert. Bin ich aber ziemlich überzeugt, weil irgendwas muss ja passieren, das ist ein Riesenthema. Und mittlerweile bin ich schon überzeugt, dass der ein oder andere Broker auch die Mittel dazu hat oder die Möglichkeiten, da was Eigenständiges umzusetzen. Ist natürlich auch spannend, weil wenn es einer wirklich auf die Reihe kriegt oder in, so wie du beschrieben hast, das macht, dann ist ja wieder der Druck bei den anderen und am Ende ist es immer noch gut für den Kunden, wenn ein Broker sagt, ich presse davor und schaue, dass es für den Kunden gut ist, dann habe ich wieder die Möglichkeit, vielleicht auch mehr Kunden zu generieren. Und dadurch müssen die anderen nachziehen. Und das siehst du halt immer wieder, wie sich die anderen gegenseitig, die einzelnen Broker gegenseitig pushen und entweder billiger werden oder neue Produkte bringen. Oder ja, also du siehst, entweder es geht mit dem Gebührenlevel runter oder es kommt was Neues. FlatEx hat Kryptos eingeführt, Bitpanda hat echte Aktien jetzt eingeführt. Trade Republic hat sehr, sehr viel Neues gebracht letztes Jahr. Und das kannst du so weiterspinnen. Steuereinfachheit kam dazu, es sind viele, viele Dinge und das ist sehr, ist am Ende immer sehr gut für den Endkunden. Ja,
ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wir profitieren davon und das, ja, also ich freue mich schon drauf, weil so du sagst, wenn mehr Wettbewerb da ist, dann gibt es auch mehr, mehr Möglichkeiten für uns. In den letzten Jahren haben wir ja gesehen, wo wir angefangen haben zu investieren, da war ja das Thema FlatEx hauptsächlich da in Österreich. Und dann hat es nicht viel anderes gegeben im Sinne von steuereinfach, kostengünstig mit einem kostenlosen Depot. Das war ja so und jetzt gibt es ja, kannst du sagen, FlatEx, Trade Republic, dann jetzt Bitpanda, Scalable auch, die wollen ja grundsätzlich auch steuereinfach werden einmal. Also es ist auf jeden Fall alles in die richtige Richtung gegangen. Und wenn wir über das Thema Börse sprechen, Markus, 2026 könnte das Jahr werden, in dem der größte Börsengang, der jemals passiert ist, passieren kann. Von welchen Unternehmen rede ich, Markus?
Naja, leider nicht von Red Bull. Es wird wahrscheinlich, ja, viele werden es auch wissen, aber ich gehe mal davon aus, dass du von SpaceX zum Beispiel redest.
Ja, weil die wollen nämlich, was man so hört, im Juni 2026 an die Börse gehen und wir haben ja vor einiger Zeit schon drüber geredet. Der gewünschte Börsenwert zum Start, also zum Börsengang, soll ja 1,5 Billionen Dollar sein. Also das ist ja irre. Und das war ja bis gestern meines Erachtens noch ein bisschen unglaubhafter oder halt nicht so belegbar. Aber gestern, also am 3.2. haben wir nämlich eine News gefunden, dass eben jetzt SpaceX XAI übernommen hat. Und XAI ist eigentlich das KI-Unternehmen von Elon Musk, also vom CEO von Tesla. Und xAI hat damals sogar auch X übernommen, also damals Twitter. Und jetzt liegt anscheinend aufgrund der Bewertung von xAI, das war so bei 250 Milliarden Dollar, also da sind wir schon auch über dem ATX, kurz sagen, liegt jetzt SpaceX bei ungefähr 1,25 Billionen Dollar. Somit ist nicht mehr so weit hin zu die 1,5. Wir werden auf jeden Fall sehen, weil der Elon hat nämlich gesagt, er möchte Rechenzentren im All bauen. Das ist so das nächste Big Thing, weil KI braucht natürlich einen Haufen Rechenpower in Zukunft und oben am All, im All halt oder am Mond oder keine Ahnung wo, oder am Mars, wie er es immer sagt, ist wahrscheinlich besser zum Kühlen. Keine Ahnung, wie das dann funktionieren soll. Aber es wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und das Beste daran ist ja, auch wenn wir beim IPO nicht investieren, oder ich werde auf jeden Fall nicht investieren, was mir jetzt bei dir ausschaut?
Naja, muss man mal abwarten, ob es so kommt. Wenn es so kommt, natürlich wird es allein, wird auch wieder ein FOMO reinkicken. Also ganz kurz, ich glaube, da kommt da FOMO vom Feinsten rein. Allein Elon Musk, SpaceX, da geht es wieder voll ab. Die Bewertung brutal, muss man sagen, da katapultierst du dich eigentlich schon in die Top 10 ohne Probleme. Ich glaube, da hast du gleich einmal Amazon oder Meta schon mittlerweile überholt von der Marktkapitalisierung, ohne dass einen Tag an der Börse warst, bis da und bis gleich voll drinnen. Ich mir jetzt keine Gedanken gemacht, ob ich es mir jetzt holen würde oder nicht, aber ich glaube, was du jetzt gleich ansprichst, ist wahrscheinlich Alphabet, weil da bin ich schon großer Aktionär, Spaß, aber ich zumindest für meine Verhältnisse bin ich da ganz gut dabei und ja, Alphabet ist halt bei SpaceX auch dabei. Das heißt, über Umwege sind wir ja dann dabei, ob wir wollen oder nicht.
Und das ist eben genau das Geilste daran. Es ist komplett egal, ob wir jetzt bei SpaceX beim IPO einsteigen oder nicht. Über die ETFs und Fonds, wo ihr Google oder Alphabet eben sehr groß drin ist, weil es eines der größten Firmen ist, ist eigentlich jeder von uns, der dazu zuhört und einen ETF-Sparplan hat oder Sunrise-Sparplan oder wie auch immer, ist eigentlich mit dabei, wenn SpaceX den größten Börsengang der Weltgeschichte machen sollte. Und das ist natürlich geil, weil jeder von uns einfach dabei ist, ohne dass wir es selber kaufen. Also von dem her, und genau deswegen sieht man einfach, dass das Thema Bausparer oder Sparbuch nichts bringt, weil du einfach nicht dabei bist, genau bei solchen Sachen. Und so verdienst du mit. Bei jeder Rakete, was dann aufgeschickt wird, bei jedem Tweet auf X oder was auch immer, wirst du da mitverdienen, weil du eben gesagt hast, dass Google 7%, also Google Alphabet 7% von SpaceX im Depot hält oder investiert hat. Das heißt, jeder von uns verdient mit und das ist halt das Geile daran an der Börse. Man muss nicht immer alles Einzeltitel haben, sondern es reicht, wenn man Fonds oder ETFs hat, weil man profitiert dann trotzdem mit und das ist das Geile daran. Deswegen ist Börse eigentlich so geil, oder Markus? Weil wir einfach überall mitfinden können.
Und bei Einzelaktien weißt du nie, wie gut es läuft oder wie gut es geht. Auch bei den Großen weißt du nicht, da baut dann mal einer ab, ist weg, wird rausgenommen aus den Magnificent Seven zum Beispiel, wie auch immer. Bei Einzelaktien weißt du das nicht, aber du siehst ja diese Superfusionen, würde ich jetzt einmal sagen, auch unter den großen Playern, weil du hast SpaceX angesprochen, xAI angesprochen, du hast Tesla da, du hast Alphabet, du hast auch Twitter angesprochen. Twitter war mal ganz eigenständig, ist noch nicht so lange her, mittlerweile besser bekannt als X und du siehst, da geht viel zusammen, weil die bündeln das natürlich auch. Einerseits ist die Konkurrenz untereinander sehr groß, da wird dann auch gern mal aufgekauft. Auf der anderen Seite musst du dich halt als Big Player etablieren, der Druck ist natürlich massiv und du siehst halt, am Ende wird irgendwie auf der Strecke bleiben und mit deinem einfachen ETF bist du da halt super aufgestellt, das ist dann völlig egal. Du wirst halt davon profitieren. Bei den anderen, wenn du dir sagst, die hole ich mir alle einzeln rein, ja, kann das auch funktionieren, aber irgendwer wird halt mal auf der Strecke bleiben, ja. Und bin da, sehe das auch sehr nüchtern und neutral, denke mir halt, ja, es wird halt medial, wird's halt ein Media-Event werden, braucht man nicht drüber reden. Also da, wenn du dich nur ansatzweise mit Finanzen und Wirtschaft beschäftigst, wirst du bei diesem Thema heuer definitiv nicht vorbeikommen, wenn das nur ansatzweise so eintritt, wie der Philipp das jetzt beschrieben hat. Und ja, warten wir mal ab. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, ähnlicher, nicht ganz so groß, aber auch sehr bekannter Player, Palantir, vor einigen Jahren den IPO gemacht. Da war jetzt auch ein bisschen FOMO drin, aber bei weitem nicht so. Also das war noch ziemlich unbekannt damals. Das war auch in einer Hochzeit, wo viele IPOs generell auf den Markt gekommen sind. Ich war tatsächlich einer meiner wenigen IPOs, die ich gekauft habe. Palantir, auch einen super Gewinn gemacht, habt ihr aber schon ewig nicht mehr. Leider Gottes, ich hätte es doch behalten sollen. Aber Trotzdem,
Prozent, will ich nochmal kurz einwerfen.
Bitte, wie viel? Das habe ich jetzt.
500%.
Philipp, ich kann dich nicht hören. Nein, ja, ich habe meine 200-300 gemacht damals, das ist auch schon viel gewesen, weil die hatten ja halt damals einen Kurs von 9 Euro oder irgendwas. Also wenn jetzt stimme, kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen so richtig. Und ich, das war auch ein großes US-amerikanisches Unternehmen mit leichten FOMO-Zügen und ich glaube, so ein IPO, allein diese Macht, wenn sie dann kommen, wird auf jeden Fall zu FOMO führen. Also ich kann mir schon gute Kurssteigerungen am Anfang vorstellen. Die Frage ist halt dann immer, wie nachhaltig ist das und wie weit wird es getrieben? Was kommt dann am Ende wirklich raus? Ist ja sehr viel Zukunft auch integriert in diesen Bewertungen und auch in dem, was der Elon Musk umsetzen möchte. Aber wir wissen schon, dass der auch teilweise nicht nur redet. Also er kann schon auch in die Umsetzung kommen, gerade wenn es in sein eigenes Unternehmen geht. Und er ist ja sehr visionär im Denken, das braucht man, kann man ihm ja nicht absprechen. Aber gut, große Rede, kurzer Sinn. Kurzer Sinn, große Rede, wie auch immer. Spaß. Muss man schon dazu sagen, man, die Zeit wird es zeigen. Ich glaube, wir werden das definitiv heuer nochmal im Podcast sicher mal dabei haben, wenn es dann soweit ist.
Um die 500% von Palantir nochmal ganz kurz zu relativieren. Beim Börsengang mit 21 Euro hat es einmal 4 Jahre gedauert, bis er wieder auf dem Wert war. Das heißt, du hast wirklich lange Zeit gelitten und erst dann ist es richtig abgegangen. Also um das natürlich immer im Hinterkopf zu behalten, das heißt nicht, dass 500%
so das stimmt.
Easy sind, somit, ja,
immer zu. Und ich kann mich an diese Situation noch erinnern mit 21. Ich habe es nämlich eben gekauft, damals bei unter 20 oder so nach dem IPO, kurz danach. Und die sind wirklich auf unter 10 Euro gegangen. Es war echt hart. Und dann sind die halt geschossen wie so eine Rakete. Und aber auch noch nicht gleich. Also das hat dann echt ein bisschen gedauert. Und dann sind die aber wie die wirklich durchgeschossen. Ja. Dezember, es zeigt halt schon, ein IPO ist keine Garantie.
Im Dezember 22 waren es bei 5,83 Euro. Gell? Nur, also das war minus 70% oder was kannst du sagen. Das ist irre. Also das
ja, genau. Von minus 70.
Genau.
Von minus 70 auf heute über 1000, wenn du es dir gekauft hast bei 5 Euro pro oder 6 Euro. Das ist absolut irre. Muss aber dazu sagen, Ende 22, da waren alle Tech-Werte sehr weit unten. Das kam dann auch noch dazu bei Palantir. Da war nämlich eine Nvidia, eine Alphabet und alle, die waren sau günstig. Da war ja auch ein massiver Einbruch oder massiver. Es war ein starker Rückgang von den Tech-Werten in Amerika zu dieser Zeit. Und da waren natürlich sämtliche Käufe top.
Zurück nach Österreich, wir haben es schon angesprochen, heute schauen wir uns beim Österreich-Blog die AT&S an. Ist ja ein österreichischer
auch Halbleiter. Top.
Ja, absolut top, ein Highflyer, kann man fast sagen. Halbleiterhersteller, der halt richtig gut abgeht. Wir haben ja schon gesagt, 40% heuer Kursgewinn, das ist absolut unglaublich. Was ist AT&S? Wie gesagt, Halbleiter und führend im Bereich von hochwertigen Leiterplatten und so IC-Substraten. Also jeder, der was ein Smartphone in der Hand hält oder im Auto sitzt, also in einem neueren, nicht in einem Käfer, sondern in einem wirklich neueren, wo halt auch Elektronik verbaut ist, bei dem ist halt die Chance sehr groß, dass dort Technik aus Leoben drin steckt. Dort in Leoben sitzen die nämlich, sie haben 14.000 Mitarbeiter weltweit, viele, nämlich sehr viele Standorte, auch in China zum Beispiel, und die profitieren natürlich auch massiv vom KI-Boom, weil da braucht man natürlich PCs, Server für die ganzen Tools, Chips werden da gebaut und so weiter und so fort. Und das spiegelt sich auch im Kurs wieder. Also jetzt, Markus, halt dich fest und schnall dich an, weil das ist echt der Wahnsinn, was die jetzt in 2025 bis heute 300% Rendite. Also das ist echt unfassbar. Aber, und das ist immer genau das Interessante, ich schaue mir ja dann immer den Total Return auch an. Gell? Weil das heißt ja, was hat man jetzt wirklich verdient innerhalb von den letzten 5 Jahren? Und da schaut es dann immer so arg aus, weil dann ist man eigentlich eher im Mittelfeld gefahren, was auch natürlich gut ist. Da waren es nämlich nur 85%, das heißt 13% pro Jahr. Ist extrem viel, aber die 300 hören sich natürlich viel krasser an. Aber das war halt natürlich erst, kurz sagen, auch wieder letztes Jahr. Und trotzdem sieht man,
ja,
dass wir in Österreich echt gute und spannende Unternehmen haben, die halt in den gewissen Bereichen Weltmarktführer sind oder richtig gut unterwegs sind. Also darf man nie vergessen.
Ja, und AT&S war ja auch lange ein Problemkind, das darf man nicht vergessen. Dementsprechend auch die Durchschnittsrendite relativiert wieder. Also Hut ab an alle, die jetzt da eben auch noch drin sind, aber da sind einige dabei, traue ich mich wetten, die eine sehr lange Leidenszeit hinter sich haben, weil AT&S wurde immer als Problemkind eingestuft. Mittlerweile jetzt gerade ein Highflyer, braucht man nicht drüber reden, hat sich sehr gut entwickelt. zahlen auch gut. Und ja, waren auch bei uns letztes Jahr bei den Austrian Investment Talks dabei. AT&S haben auch sich da sehr gut präsentiert, konnte man auch eben einbringen und fragen, wie es da, also alles Mögliche rund um die AT&S konnte man direkt an AT&S fragen und Fragen stellen, war sehr, sehr interessant. Aber AT&S jetzt wieder top. AT&S ist für mich so vom Gefühl her immer einer, entweder es läuft überhaupt nicht oder es läuft extrem gut, weil die AT&S habe ich auch früher in meinem Portfolio gehabt und die hatte ich schon in meinem Portfolio, da waren sie am selben Kurs wie jetzt tatsächlich. Ich hatte sie in meinem Portfolio aber auch, da waren sie bei 10, 11, 12 Euro und beides miterlebt. Dementsprechend muss man es immer mit Vorsicht genießen, aber jetzt zahlt es sich auf jeden Fall für alle aus, die da dran geblieben sind. Und die Tendenz schaut ja jetzt auch nicht schlecht aus. Das hast du ja eigentlich ganz gut beschrieben.
Wann war denn der Austrian Investment Talk, wo AT&S da war? Warst du das noch ungefähr?
Ja, das war ja jetzt letztes Jahr im Herbst.
In November,
Oktober, November, nagel mich jetzt bitte nicht drauf fest. Aber AT&S war in der zweiten Folge dabei als Speaker und im Q&A. Und gab es auch sehr, sehr viele Fragen deswegen, weil es, glaube ich, auch ein Unternehmen ist, was eine Tradition hat, was ein Unternehmen ist, was eine der wenigen im ATX ist, ja auch dieses Tech, was wir aus Amerika hauptsächlich kennen, ein bisschen verkörpert oder ein bisschen es verkörpert halt. Und daraufhin auch, glaube ich, viele sind, die sie einfach im Depot haben. Und das hat man auch gemerkt beim Austrian Investment Talk in Zusammenarbeit mit der Wiener Börse. Da kamen sehr, sehr viele Fragen auf AT&S zu von unserer Community, die natürlich sehr, sehr gut von AT&S beantwortet wurde, im Rahmen des Möglichen natürlich. Also alle dürfen sie auch nicht sagen, aber das, was sie sagen durften, haben sie alles solide beantwortet.
Und ich schaue jetzt nämlich gerade, weil wurscht, ob es jetzt im Oktober oder November war, hätte man unseren Austrian Investment Talk mitgemacht, also alle die wir nicht dabei waren und unbedingt nächstes Mal mitmachen, dann hätten es fast 100% gemacht, ne, auf den Tag. Also
ja, Austrian Investment Talks zahlen sich aus. Also 100% Rendite wäre möglich gewesen, wäre dabei gewesen wäre. Ja. Und ich dachte, boah, schaut gut aus für AT&S.
Absolut, ja. Also unbedingt beim nächsten Mal mit dabei sein, wenn wir wieder einen Austrian Investment Talk veranstalten mit der Wiener Börse.
Ja.
Weil da kriegt man nämlich Einblicke, die man sonst vielleicht nicht so kriegt. Das ist auf jeden Fall spannend.
Was ich als Spoiler schon sagen kann, das wird sehr wahrscheinlich im Juni der Fall sein. Also schon mal gern notieren, so Anfang, Mitte Juni herum wird das der Fall sein, welche Unternehmen dann sind, erfährt ihr dann auf jeden Fall im Newsletter sofort und wird sicher wieder sehr spannend
werden. Das ist wieder digital vermutlich, weil also nur, dass man es dazu sagt.
Ja, genau. Also, wer es noch nicht kennt, die Austrian Investment Talks, sie sind ein reines digitales Unternehmen, also da kann sich wirklich jeder entspannt von daheim, von der Arbeit, von der Couch, vom Urlaub, wo auch immer er gerade ist, einloggen und haben die Unternehmen kurze Zeit, sich vorzustellen, wird ein bisschen über die Vergangenheit, aber Geschäftsmodell, aber auch über die Zukunft gesprochen und im Anschluss dieses Vortrags, nenne ich es jetzt einfach mal, gibt es ein Q&A, wo die Leute im Call wirklich auch ans Unternehmen Fragen stellen können. Ich würde es mal als einfach viel modernere Hauptversammlung bezeichnen, obwohl ich das ungern vergleiche. Aber es ist schon sehr, sehr angenehm und du kannst wirklich alles fragen, ja, tatsächlich.
Und jetzt zum Abschluss habe ich so eine wirklich geile Story, so aus der Kategorie, warum bin nicht ich selber drauf gekommen? Kennst du dieses knisternde Feuer auf YouTube, Markus?
Ich glaube, ich weiß auch, was du hinaus willst. Ja, ich kenne es tatsächlich und es ist ja auch sehr bekannt, aber...
Es gibt auf Netflix
ja, das sagen
und so weiter. Ne? Aber auf YouTube gibt es ja dieses knisternde Feuer, wo man einfach nur an so einem Kamin, einen offenen Kamin hat, wo einfach Kamera draufgerichtet ist und das einfach 10 Stunden lang eben Feuer zeigt. Ne? Es knistert und super schön. Und also wir haben das sicher auch schon mal eingeschaltet im Zuge von einem Spieleabend oder irgendwas, wo halt einfach im Hintergrund noch was läuft.
Und das ja, das fürs Einschlafen, oder?
Ja, das geht auch, ne? Das ein oder andere.
ASMR, oder wie das heißt. Ja, genau, so eine angenehme Einschlafgeschichte, ja.
Und das Video ist jetzt seit 10 Jahren online. Gell? Und der Ersteller, also der, was das Video hochgeladen hat, hat damit $1,3 Millionen gemacht an YouTube-Einnahmen. Das sind 125.000 Euro pro Jahr für ein Video, das zeigt, wie ein Feuer brennt. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, oder? Wie gesagt, das ist aus der Kategorie, warum bin ich nicht da drauf gekommen, dass ich meinen Kochelofen einheiz und eine Videokamera draufstelle. Also das ist ja absoluter Wahnsinn, oder?
Also von der Idee her ist es fast noch besser als die Entdeckung des Feuers, habe ich das Gefühl.
Ja, wirklich, ja.
Also wenn ich jetzt an die Summe denke, was du mir da jetzt rüberbringst, boah, also das ist schon heftig. Und du darfst ja nicht vergessen, YouTube zahlt ja auch monatlich. Das heißt, wenn das weiterhin weiterläuft, der hat ja, also das kannst du ja keiner erzählen, wenn du den kennenlernst, sagst du, ja, und wie verdienst du dein Geld? Naja, ich habe ein Video hochgeladen auf YouTube, wo halt ein Feuer zu sehen ist. Aha, ja, und was machst du da? Ja, nix, das läuft halt und damit wird nicht mehr Geld, meine X-Summe im Monat. Ja, also Hut ab, ja, also man kann auch schwerer Geld verdienen.
Absolut, und da sieht man aber, dass man nicht unbedingt der AKI-Company oder irgendwas bauen muss oder der klügste Mensch der Welt sein muss, sondern man muss einfach smarte Idee haben, das umsetzen. Und an alle, die jetzt zuhören und einen Kochelofen haben, stellt eine Kamera auf und probieren wir es aus oder probiert es aus.
Vielleicht. Ja, ich habe mir gerade gedacht, eigentlich das ist ja das Einfachste der Welt, das zu kopieren, aber anscheinend der First Mover ist da, also die sich das reinziehen wollen, wahrscheinlich nur das Original sehen, ja, also der Zug ist wahrscheinlich abgefahren, da musst du jetzt was anderes überlegen.
Sei denn, du nimmst ein Zirbenholz oder irgendwas, hast vielleicht einen Geruch auch noch dabei, verschickst dann ein Zirbenbackerl oder was?
Ja, Geruchsvideos schauen haben wir ja noch nicht. In manchen Fällen sicherlich besser, aber in dem Fall wäre es sicher nicht schlecht.
Vermutlich. So, Markus, jetzt haben wir echt viel heute dabei gehabt. Ich würde sagen, wir lassen die Community-Teil heute aus, weil wir sind eh schon bei fast einer Stunde. Es war echt viel los die Wochen und es wird wahrscheinlich die nächsten Wochen oder das ganze Jahr über immer wieder viel los sein. Also es gibt nicht viele Phasen, wo eigentlich nichts passiert. Das ist echt spannend. Ja, und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Das hilft uns natürlich, dass der Podcast sichtbarer wird und schickt uns wieder Fragen und Feedback. Wir haben natürlich die ein oder andere, das geht sich aber heute nicht mehr aus. Ich würde es einfach sagen, wir nehmen es in die nächste Folge mit. Und wie gesagt, ihr schickt uns einfach wieder Feedback und Fragen und wir nehmen es beim nächsten Mal dann wieder mit rein. Markus, danke für die Zeit. War wieder total spannend und lustig, auch die Geschichte mit den Abstürzen von Gold, Silber und so weiter und von der Schwankung am Kapitalmarkt immer wieder spannend, dass wir da verschiedene Blickwinkel immer haben und reinbringen.
Ich glaube, der Podcast ist dazu da, um Aktuelles gerade in den Vordergrund zu stellen und ich glaube, deswegen hat es auch heute wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, den Leuten sicher viel mitgeben können und ich freue mich auch beim nächsten Mal wieder dabei zu sein. Bis dahin, ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Weitere Infos und Links zur heutigen Folge findest du wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss nur ein Hinweis, bitte beachte, dass alle Inhalte, die wir hier besprechen, ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung dienen. Sie stellen daher keine Anlageempfehlung dar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.